Wie wird Glaube zur Ressource für ein gesundes Leben? Ich habe einen Artikel gelesen in den letzten Tagen aus dem Tagesspiegel und der hat mich ein wenig betroffen gemacht, weil die These aus diesem Artikel war, dass wir eine Corona-Burnout-Welle zu befürchten haben. Es waren zwei Psychologen bzw. Therapeuten. Und der andere, also der eine hat gesagt, wir haben eine Corona-Burnout-Welle zu befürchten. Der andere hat gesagt, naja, so schlimm wird es nicht kommen. Könnt ihr euch entscheiden, an wen ihr euch haltet. De facto ist aber die Befürchtung da, dass wir in der Krise, in der wir immer noch sind, irgendwann aber ja auch wieder rausgehen und dass es uns eventuell mehr auf die Psyche schlagen kann, als wir es am Anfang vielleicht gehofft haben. Es kann sein, dass uns diese Krisensituation, die jetzt schon ein Jahr anhält, tatsächlich krank macht. In der Psychologie gibt es den Begriff der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit. Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass zur Entwicklung zu nutzen. Resilienz also könnte etwas sein, was wir uns aneignen können, um mit Krisen im Leben, nicht nur mit dieser, besser klarzukommen. Damit sind wir schon tief in der Psychologie drin. Das ist unsere erste Hälfte der Predigt. Wir schauen uns an, was sagt die Psychologie, die Wissenschaft, die Grundaussagen zur menschlichen Psyche trifft, über unsere jetzige Lebenssituation und zu einem gesunden Umgang mit Krisen. Resilienz erweist sich darin, dass wir Fähigkeiten entwickeln, Situationen nicht schutzlos ausgeliefert zu sein, ihnen gewachsen zu sein, etwas gegen das, was uns widerfährt, in der Hand zu haben, an ihnen nicht zerbrechen zu müssen, sondern mit ihnen klarzukommen, also mit den Situationen und ihnen Sinn zu geben. Situationen ergeben nicht einfach Sinn, haben keinen Sinn an sich. Indem wir mit ihnen umgehen und klarkommen, ergeben sie für uns Sinn oder wir können ihnen Sinn geben. Resilienz heißt also, Widerstandsfähigkeit heißt, aus Situationen, die schwierig sind, aus Krisen nicht flüchten, nicht sich aus dem Staub machen, heißt aber auch nicht die Situation lösen, heißt nicht überwinden, sondern heißt in der Situation klarkommen, die Situation bewältigen. Und dafür brauchen wir Fähigkeiten und Ressourcen. Diese Krise, die wir im Moment haben, ist ein guter Moment, um Resilienz zu lernen oder zu gucken, wie viel Resilienz habe ich eigentlich? Wie widerstandsfähig bin ich? Weil ob man resilient ist, erfahren wir immer nur in der Krise selbst. Man kann Fähigkeiten, Ressourcen erlernen, aber ob wir dann wirklich damit klarkommen mit der Situation, das muss dann die Praxis leider bringen. Und aus dieser Situation im Moment können wir nun leider auch einfach wirklich nicht fliehen. Also wäre es doch gut, mit dieser Situation klarzukommen. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht ein bisschen spät, so ein Jahr nach Beginn darüber zu sprechen, aber naja, jetzt tun wir es. Es gab Zeit im Christentum und es gibt immer noch Strömungen, die versuchen, aus der Welt zu fliehen, die Welt draußen zu halten und zu sagen, das, was böse ist, das, was vielleicht uns in eine Krise stürzen könnte, das müssen wir außen vor lassen. Psychologisch gesehen ist dieses Verhalten ungesund. Und auch die Bibel hält fest, als Christen sind wir in diese Welt gestellt. Nicht von dieser Welt, also wir haben Einflüsse, die außerhalb dieser Welt sind. Wir haben Gott, der auf unsere Welt schaut und uns eine Zugehörigkeit gibt, die wir nicht hier in der Welt festmachen müssen. Aber wir sind Teil dieser Welt. Und es ist keine Lösung, biblisch und psychologisch gesehen, aus der Welt zu fliehen. Verändern wird die Welt Gott. Und wir können unseren Teil dazu leisten, indem wir mit dieser Welt gut klarkommen. Okay. Resilienz. Klarkommen, bewältigen. Wie erlerne ich Fähigkeiten und Ressourcen? Wie schaffe ich es, resilient, widerstandsfähig zu werden? Das Erlernen von Resilienz beginnt wie eigentlich alles in unserem Leben, in unserer Kindheit. Ob wir Ressourcen, ob wir Fähigkeiten haben oder entwickelt haben, das müssen wir eigentlich in unserer Kindheit nochmal nachforschen. Fakt ist aber auch, dass jeder von uns in irgendeiner Weise Dinge mitbekommen hat, die sie oder er natürlich auch ausbauen kann, entwickeln kann. Jeder Mensch hat Fähigkeiten und Ressourcen oder kann sie erlernen. Resilienz zu erlernen ist ein vielschichtiger Prozess, den ich von hier vorne natürlich nicht gänzlich irgendwie aufarbeiten kann und den ihr auch natürlich nicht innerhalb von 20, 25, vielleicht 30 Minuten in so einer Predigt irgendwie durchmachen könnt. Ich habe euch aber eine Sehhilfe mitgebracht. Eine Sache, die habt ihr auch, oder ein paar Worte, die habt ihr auch in euren, auf euren Zetteln stehen. Ich gebe sie euch noch mit, nämlich drei Quellen von Resilienz. Bevor wir uns darum nämlich kümmern, welche Fähigkeiten und Ressourcen, also welche Hard Facts kann ich haben, kann ich mir anschauen, welche Quellen der Resilienz gibt es denn. Und ihr könnt daran auch ein bisschen abgleichen, welche oder wie groß ist denn eure Resilienz eigentlich? Die erste Quelle ist die Aussage oder lässt sich so aussagen mit den beiden Worten ich habe. Es geht um Bindung oder äußere Unterstützung, die ich habe. Ich habe zum Beispiel Menschen, denen ich trauen kann oder die mich lieben. Menschen, die mir durch ihre Art etwas vorleben können oder mir zeigen können, wie ich auf andere wirke. Ich habe Menschen, die mir helfen, wenn ich krank bin oder wenn ich einer Situation auf einmal ausgeliefert bin. Ich habe eine Quelle von Resilienz. Die zweite Quelle, ich bin. Ich bin jemand, den man gern haben kann. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich bin jemand aber, der andere gern haben kann oder der bereit ist zu helfen, der Verantwortung übernehmen kann, der sich aber auch vielleicht aus der Verantwortung ziehen kann. Auf jeden Fall bin ich jemand. Ich habe und ich bin. Und drittens, ich kann. Ich habe Fähigkeiten, Kompetenzen. Ich kann etwas. Zum Beispiel in Situationen, die mich beschäftigen, mit anderen kommunizieren, mit anderen reden, meine Bedürfnisse kommunizieren. Ich kann Lösungen suchen und finden. Ich kann jemanden finden, der mir hilft. Das sind Quellen von Resilienz und das sind Sätze oder Aussagen, die mir das Gefühl geben können, dass ich etwas in der Hand habe, wenn ich in eine Krise komme. Ich habe, ich bin und ich kann. Wenn ich diese Sätze in einer Krise nicht sagen kann, dann werde ich in der Situation es schwerer haben. Aber eben, ich kann die Fähigkeiten, die zu diesen Sätzen führen, auch erlernen. Drei Quellen, die eine gesunde Psyche fördern, um mit Krisen klarzukommen. Und das ist etwas, was ihr euch auf jeden Fall schon mal merken könnt. Und ich komme gleich nochmal drauf zurück. Vor allen Dingen mit der Frage natürlich, was das mit unserem Glauben zu tun hat. Ob ein Mensch nun eine gesunde Widerstandsfähigkeit oder eine Widerstandsfähigkeit zu einem gesunden Leben entwickeln kann, hängt von vielen Faktoren ab, von vielen verschiedenen Faktoren. Man unterscheidet zwischen Risiko- und Schutzfaktoren. Risikofaktoren werden als Definition jetzt krankheitsbegünstigende, risikoerhöhende und entwicklungshemmende Merkmale definiert, von denen potenziell eine Gefährdung der gesunden Entwicklung des Menschen ausgeht. müsst ihr euch gar nicht so genau merken. Risikofaktoren sind die Dinge, die unser Leben natürlich oder Situationen negativ beeinflussen, die gefährlich sind, beziehungsweise die ein Risiko darstellen. Schutzfaktoren sind Merkmale, die das Auftreten einer psychischen Störung oder einer unangepassten Entwicklung verhindern oder abmildern, sowie die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen. Und diese Risiko- und Schutzfaktoren, die hängen oft miteinander zusammen. Die sind manchmal sogar der gleiche Gegenstand. Und manchmal gibt es Nuancen, die das eine in das andere überführen können. Zum Beispiel ein Beispiel ist die Beziehung zu euren Eltern oder zu unseren Eltern. Die Beziehung zu unseren Eltern kann sein, ich habe Eltern. Ich bin Kind. Ich kann kommunizieren mit meinen Eltern. Die Beziehung zu euren Eltern kann sehr gut sein und eure Bindung und euer Verhältnis kann euch Sicherheit geben, kann ein Schutzfaktor sein, aber die Beziehung zu den Eltern kann auch ein Risikofaktor sein, wenn Eltern ein schlechtes Vorbild sind oder wenn die Beziehung der Eltern scheitert und man als Kind leidet, wenn Eltern sterben, wenn Dinge passieren, die diesen Schutzfaktor oder diesen Schutz eben nicht mehr ermöglichen. Risiko- und Schutzfaktoren sind oft oder bedingen sich oft. Und manchmal kommt es eben auf Kleinigkeiten im Leben an, ob eine Sache zum Schutz oder eben zum Risiko wird. Und so ist es auch mit dem Glauben. Glaube kann auch beides sein. Glaube kann ein Schutzfaktor oder ein Risikofaktor werden. Und ich habe euch drei Glaubenssätze mitgebracht, die so ein wenig auch zu den Quellen passen, die ihr vielleicht auch kennt und mit denen ich einmal durchspielen möchte, inwiefern Glaube zum Schutz oder zum Risikofaktor werden kann, beziehungsweise Glaubenssätze. Wahrscheinlich sind das Sätze, die aus meiner Biografie irgendwie hängen geblieben sind. Vielleicht hätte die andere ausgewählt oder wahrscheinlich hätte die andere ausgewählt. Das sind auf jeden Fall Sätze, wo ich gemerkt habe, dass sie eigentlich Schutz sein sollten und dass Menschen mir diese Sätze beigebracht haben zum Guten, zum Schutz. Und ich merke, eigentlich sind das aber Sätze, die mich nicht gesund gemacht haben, den ich irgendwann abgeschworen habe und gesagt habe, so wie sie in meinem Leben hängen geblieben sind, sind sie nur noch ungesund. Und ich habe mich von ihnen verabschiedet. Manchmal ist es gut, sich von Dingen zu verabschieden. Die drei Sätze lauten: Gott kennt dich durch und durch. Der zweite: Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und der dritte: Du bist auf Gottes Gnade angewiesen. Ich erkläre euch die gleich alle nach und nach und inwiefern sie zum Schutz oder zum Risiko werden. Der erste Satz: Gott kennt dich durch und durch. Dieser Satz, den könnt ihr zum Beispiel so in etwa finden im Psalm 139. Schon im Mutterleib kennt euch Gott und hat euch geschaffen. Und er weiß, ob ihr geht oder steht und was ihr tut. Und stell dir vor, diesen Satz sagen dir deine Eltern: Ich kenne dich durch und durch. Macht dir dieser Satz Angst oder entspannt er dich? Ist er Risiko oder ist er Schutz? Wenn ich diesen Satz auf Gott anwende, dann merke ich, dass ich lange Zeit unentspannt war. Gott kennt dich. Er sieht, was du tust. Pass bloß auf, was du tust, kleines Kind. Gott kennt dich. Also pass bloß auf, was du im stillen Kämmerchen machst. Guck, dass du es nicht verkackst. Risikofaktor. Oder, ey, Gott kennt dich mit allem, was dich bewegt. Wie großartig ist das denn? Vor dem muss ich das noch nicht mehr benennen, was ich für Gefühle habe, was mich bewegt. Oh, wie großartig, dass es jemanden gibt, der mich versteht. Wenn ich mich nicht mehr artikulieren kann, wenn ich mich nicht mehr ausdrücken kann, wenn ich nicht mehr genau weiß, wer ich bin, dann gibt es jemanden, dann gibt es Gott, der mich einfach nur durch und durch kennt. Dieser Satz kann Risiko oder Schutzfaktor sein. Es kommt ein bisschen darauf an auch, wie dein Gottesbild ist oder wie das Gottesbild und das Bild von Gott um dich herum ist, mit welchem Bild du aufgewachsen bist. Ist Gott Risiko in deinem Leben oder Schutz? Gott kennt dich durch und durch. Für mich ist das ein Satz geworden, der mich entspannt, weil ich irgendwann gesagt habe, ein liebender Gott, wenn der mich kennt, dann kann mich das entspannt machen. Mein Gott ist kein Feind, sondern ein Verbündeter. Und wahrscheinlich werdet ihr jetzt in eurem Kopf durchrattern und scannen, ob dieser Satz für euch eher Schutz oder Risiko ist. Und ich glaube, das ist gut, wenn das passiert. Das ist gut, wenn wir aus psychologischem Antrieb vielleicht oder entlehnt aus der Psychologie anfangen, auch zu schauen, was haben wir denn für einen Glauben? Sind die Sätze, die wir uns immer wieder sagen, die uns prägen, denn gesund? Führen sie uns dazu, dass wir mit dem Leben gut klarkommen, dass wir wer sind, dass wir Selbstvertrauen, dass wir Selbstbewusstsein haben? Oder bringen sie uns immer in diese, es ist gut, dass Gott da ist, ich weiß aber auch nicht genau, muss ich noch mehr tun, bin ich gut genug und so weiter und so fort. Wenn dieser Scan losgeht, dann mach damit weiter. Zweiter Satz. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dieser Satz, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst, ist auch aus einem Lied. Und naja, ich finde ihn schwierig, sagen wir es mal so. Nee, eigentlich finde ich ihn ungesund. Ich glaube, dass dieser Satz ein hochgradig ungesunder Satz ist. Und ich bin froh, dass er so nicht in der Bibel steht, sondern dass er in irgendeinem Liedtext von einem Menschen gedichtet wurde und dass wir ihn auch sehr gerne und gut austauschen können oder das Lied vielleicht gar nicht mehr singen. Ich will glauben, dass dieses Lied gut gemeint ist. Und das Lied, das fragt danach oder das sagt aus, versucht zu sagen, Gott ist der Ort, wo ich hingehen kann. Wohin sonst, Gott, soll ich gehen, wenn nicht zu dir? Das ist natürlich eine super Frage, eine super Aussage. Aber dieser Satz da drin, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst, der impliziert, du bist so ein mieser Versager. Du bist so ein Lappen. Du bist so eine Hinterwäldlerin. Du kannst richtig vom Glück sagen, dass Gott dich noch liebt. Danke dir, dass du mich kennst. Und das heißt ja, dass das Selbstbewusstsein gleich null sein muss, wenn ich diesen Satz ernst sage. Ich bin so ein mieser Verräter und sowas. Also da spricht wirklich kein Selbstbewusstsein und das ist nicht das, was Gott in unser Leben sprechen will. Dieser Satz soll natürlich eigentlich Schutz sein. Aber es schwingt mit, was uns in unseren christlichen Kreisen, glaube ich, wirklich zum Verhängnis wird. Da schwingt etwas mit, was eine Theologie und ein Menschenbild impliziert, was ganz und gar so nicht von Gott ist. Ich sage es ganz bewusst. Es ist eine Aussage, die ich treffe. Das sagt Gott nicht. Wir verpacken das häufig in unserer Kreuzestheologie. Du bist Sünder, du bist schlecht, du bist es nicht wert und kannst froh sein, dass Gott mit seinem Leben für dich bezahlt hat. Gott hat mit seinem Leben für dich bezahlt, nicht weil du so schlecht bist, sondern weil du geliebt bist. Weil du wertvoll bist von Anfang an, so wie du bist, mit allem, was du bist, mit allem, was du tust, liebt Gott dich. Und damit du bei ihm sein kannst, deswegen sagt er, ich setze mein Leben bis zum Tod dafür ein, dass das passieren kann. Der macht es nicht, weil du so schlecht bist, sondern weil du so geliebt bist. Dieser Satz ist die Quelle für, ich bin geliebt. Nicht für, ich bin scheiße und trotzdem erbarmt sich noch jemand über mich, sondern ich bin geliebt. So geliebt, dass jemand sein Leben für mich einsetzt, um bei mir zu sein. Ich danke dir, Gott, dass du mich kennst. Und mit allem liebst. So könnte man ihn vielleicht formulieren. Ein dritter Satz. Du kannst Gott nicht genügen, du bist auf seine Gnade angewiesen. Dieser Satz geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie die ersten beiden. Du kannst Gott nicht genügen, ist formal eine richtige Aussage. Sie kann dich beschämen oder sie kann dich frei machen. Wenn du daran festhältst, dass du Gott nicht genügen kannst und du dich noch so anstrengen kannst und du wirst immer daran scheitern, irgendwas zu tun, damit Gott mit dir zufrieden ist, dann wird er dich beschämen und wird dich klein halten. Wenn du sagst, ich kann Gott nicht genügen, weil ich nicht Gott bin und weil ich das gar nicht muss, dann kann dich dieser Satz frei machen. Dann kann er dir zum Schutz werden in deinem Leben, in jeglicher Situation. Ich kann nicht das, was Gott kann. Und das ist gut so. Wir können nicht Gott genügen und wir müssen das nicht tun. So sind wir gar nicht angelegt. Wir sind so angelegt, dass wir in der Beziehung mit Gott leben dürfen. Dass wir sein Gegenüber sind. Dass wir Dinge tun können, weil Gott uns Kraft gibt. Und dass wir um unsere Begrenzung wissen, ist kein Fluch, sondern Segen. Wenn wir das rausstellen in diesem Satz, ich kann Gott eh nicht genügen, ich brauche das nicht, dann kann ich ein ganz entspanntes und freies Leben führen und kann sagen, ich habe da jemanden, der mich liebt und durch den ich Dinge kann. Ich kann Gott anzapfen. Ich kann das erleben, was Gott durch mich tut. Ich kann ihm eh nicht genügen. Und dass er mich daran teilhaben lässt, ist allein seine Entscheidung. Aber das heißt nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, dass ich es nicht wert bin, sondern eben genau das Gegenteil. Mit diesen drei Sätzen wollte ich euch hoffentlich eindrücklich zeigen, wie schnell Glaube krank machen kann. Denn das sind aus psychologischer Sicht Sätze, die absolut krank machen, wenn wir sie falsch verstehen. Die uns aber absolut frei machen und heil machen, wenn wir sie anders verstehen. Wenn wir sie verstehen als von einem Gott, der uns bedingungslos liebt, in unser Leben gesprochen. Es bleibt ja aber noch ein bisschen die Frage offen, wie können wir Glauben als Ressource für unser Leben gewinnen? Also was sind denn positive Faktoren, Schutzfaktoren in unserem Glauben? Und ein wenig, glaube ich, musst du das mit Gott selber ausmachen und musst dich fragen, was sind deine Glaubenssätze? Was sind deine Sätze? Was sind die Aussagen Gottes über dich, über sich, über dein Leben, die die Ressource sind, die dich aufbauen, die dich hochheben, die dir Freiheit geben, die dir Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen geben, in Krisen nicht zu fliehen, sondern zu sagen, ich habe da was in der Hand. Ich glaube, das musst du ein bisschen selber mit dir ausmachen. Ich habe aber dir trotzdem drei Sätze mitgebracht oder drei Bibelstellen mitgebracht, die ich dir ans Herz lege und die zu diesen drei Quellen passen und die ich dir jetzt vorstellen möchte. Die erste Stelle passt zu Ich habe. Steht in 2. Mose Kapitel 3, die Verse 11 bis 14. 2. Mose Kapitel 3, 11 bis 14. Und in dieser Geschichte, vielleicht kennt ihr sie, begegnet Gott Mose in einem brennenden Dornbusch. Und dieser brennende Dornbusch, der verbrennt nicht, sondern er brennt weiter. Also das Holz verbrennt nicht, wird keine Asche, sondern es bleibt. Also es ist eine übernatürliche Erscheinung, die Mose da erlebt. Und in dieser Situation spricht Gott Mose an und sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin und ich bleibe, wer ich bin. Ich bin bei dir aller Zeiten. Ich bin an deiner Seite. Passt zur Quelle. Ich habe Gott an meiner Seite. Ich bin, der ich bin. Ich habe Gott an meiner Seite. Zweiter Satz oder zweite Geschichte. Römer 8, Vers 31 bis 39. Ich bin geliebt. Und, das ist die Römerstelle, jetzt verkürzt, es gibt nichts auf dieser Welt, 0,0 nada und auch nichts außerhalb dieser Welt, die mich jemals davon trennen kann, dass ich geliebt bin. Ich bin geliebt. Und da kann ich dran rütteln, wie ich will. Das ist ein Satz, den kann mir niemand nehmen. Ich bin geliebt. Römer 8, 31 bis 39. Und der dritte Satz, den findet ihr in Philippa, im Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi, Kapitel 4, 12 bis 13. Ich kann mit Gottes Hilfe alles durchstehen. Dieser Satz wird manchmal ein wenig fehlend interpretiert. Vielleicht wollte ich das als Jugendlicher auch lieber auch hören und habe es deswegen immer so verstanden. Ich kann alles durch den, der mich stark macht, wird er zum Beispiel manchmal übersetzt. Ich habe immer gedacht, ich kann alles. Ich könnte morgen surfen lernen mit Gott. Ich könnte morgen Millionär werden, wie auch immer. Es geht nicht darum, was ich alles werden kann, sondern was ich alles durchstehen kann. Paulus spricht davon, dass er die Erfahrung gemacht hat, weil Gott bei mir war, weil Gott bei mir ist, kann ich mit jeder Situation klarkommen. Ich muss nicht in jeder Situation brillieren, aber ich kann mit jeder Situation klarkommen. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Wir machen ein bisschen Musik. Ich schreibe euch noch die Bibelstellen auf. Vielleicht wollt ihr in eurer Bibel-App jetzt direkt nachgucken oder ihr habt eine Bibel dabei. Vielleicht wollt ihr zu Hause nochmal nachschauen. Und das sind auch nur Beispiele. Das sind Glaubenssätze oder Quellensätze, von denen ich glaube, dass sie eine gesunde Ressource sind. Vielleicht findet ihr eigene. Und vielleicht scannt ihr weiter eure Glaubenssätze, ob sie euch Risiko oder Schutz sind. Und schaut mal in die Bibel und schaut, welche Sätze ihr vielleicht auch so noch findet. Und wenn ihr Fragen habt, dann sind wir eine Gemeinde, mit der wir solche Fragen gemeinsam klären können. Hier sitzen viele, vor den Rechnern sitzen viele und wir sind noch viel mehr, mit denen ihr reden könnt. Ihr könnt mit mir reden, mit Lina. Es gibt Leute, die sind dafür ausgebildet. Es gibt Leute, die haben einfach Erfahrung. Lasst uns einfach drüber reden und in den Austausch kommen. Und gemeinsam als Gemeinde erfahren, dass unser Glaube eine gesunde Ressource für unser Leben ist. Amen.